Hey, ich bin's André. Bevor die Folge losgeht, eine ganz einfache Frage an dich. Wo stehst du eigentlich im Jahr 2030 mit deinem Unternehmen? Puh, darauf hast du noch keine Antwort? Dann geht's dir wie ganz vielen da draußen. Aber das muss überhaupt nicht sein, denn genau aus dem Grund gibt es das Handelsvertreter Heroes Active Camp vom 20. bis 22. Mai. Gemeinsam in einer Runde von Gleichgesinnten arbeiten wir an deiner Vision 2030 ganz, ganz aktiv mit unheimlich viel Energie und wir haben noch ein paar Plätze frei. Deswegen melde dich gleich an unter www.handelsvertreter-heroes.de und dann sehen wir uns im Mai im Active Camp im Marissa Resort. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
Es ist so weit ausgeufert, dass mein Vater, das weiß ich noch, mich mit 16 aus der Schule genommen hat für 2 Tage. Und dann hat mein Vater mich mitgenommen. Am Wochenende vorher wurde eine schwarze Hose gekauft, ein knallrotes Sakko. Und dann hat er mich mit 16 tatsächlich auf die erste Kölner Messe mitgenommen.
Hallo und herzlich willkommen zum Handelsvertreter Heroes Talk, dem Podcast für Vertriebsunternehmer im B2B-Bereich, die nämlich genau nach neuen Perspektiven, Inspiration und manchmal auch etwas Halt suchen. Und ja, wir bei Handelsvertreter Heroes glauben ja ganz fest daran, dass Erfolg eben oft gemeinsam entsteht. Und deshalb haben wir eben eine Community geschaffen, die dich unterstützt und inspiriert. Also wenn du auch selbst vielleicht raus aus deiner, wir nennen es ja immer so ein bisschen Isolation möchtest und den Austausch mit anderen Heroes suchst, ja, dann werd doch einfach Teil unseres Netzwerks, völlig kostenlos, schnupper einfach rein, anmelden unter www.handelsvertreter-heroes.de und let's go mit der 2. Folge in diesem Jahr. Wie immer ist mein Name natürlich André Keve und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Entweder auf dem Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Ja, und heute bei mir in diesem Gespräch ein ganz, ganz toller Mann, der liebe Marc von Eiken. Und Marc kommt aus einer, ich nenne es mal Handelsvertreter schon Dynastie und hat über Jahrzehnte den Wandel in der Möbelbranche wirklich hautnah miterlebt. Also von der traditionellen Tauschwirtschaft seines Großvaters bis zur digitalen Transformation der eigenen Firma. Also da sind Sachen dabei. Ich habe so viele Dinge gelernt, fand ich faszinierend. Und wir sprechen darüber, warum die Rolle des Handelsvertreters eigentlich heute mehr denn je unternehmerisches Denken einfach erfordert und wie wichtig es auch ist, sich stetig weiterzuentwickeln. Ob durch den Einsatz von KI oder tiefere Einblicke ins Geschäft oder Bedürfnisse von Herstellern und Kunden. Und Marc teilt außerdem seine Strategie, so für 2025 in kleinen Schritten ihn weiterzumachen. All das in diesem Gespräch. Deshalb springen wir gleich rein, wie ich fand, super spannend und total offen, wie der Marc da auch agiert hat. Dafür erstmal Chapeau, Hut ab. Hätte ich mir so vorher nicht träumen lassen. Deswegen los geht's. Marc von Eiken im Handelsvertreter Heroes Talk. Wir springen rein. Let's go. Lieber Marc, herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Schön, dass du da bist. Moin, moin.
Guten Morgen. Frohes neues Jahr erstmal an dieser Stelle. Eigentlich sollte ich ja das letzte Interview des Jahres gewesen sein. Genau. Das vermisste Mikro und ein paar Termine, glaube ich, sind uns dazwischen gekommen. So bin ich das Erste. Ist auch nicht schlecht für 25. Guter Start.
Sehr schön, genau. Ja, wir hatten ein bisschen eine Herausforderung. Bei dir das Mikro war irgendwie bei der DHL noch ein bisschen unterwegs. Ja. Ich hatte parallel ein technisches Problem mit der Kamera. Deswegen haben wir es mal jetzt auf Anfang Januar geschoben. Wir kommen gerade raus. Wir sind schon ein bisschen später. Im Februar gerade, aber das sei soweit noch gesagt. Du bist in Essen. Schöne Grüße. Erstmal dahin.
Ja, vielen Dank. Was verbindet dich damit?
Einen guten Bekannten von deiner Person.
Okay, alles klar, ja.
So, ich hab öfter mal was mit dem lieben David Österreich zu tun, wie der eine oder andere mal mitbekommen hat. Und ihr beiden kennt euch ja noch viel besser. Und somit sind wir auch zusammengekommen, so ein bisschen über das Netzwerk. Genau. David und du, was eint euch?
Du erstmal sind wir Essener und da wir unsere Stadt lieben, es ist glaube ich eine der ganz groß verpönten Städte hier in Deutschland. Dabei ist sie wunderschön und nur Essener wissen, wie schön die Stadt wirklich ist. Es ist eine der grünsten Hauptstädte in Europa und das muss man wissen und mit einem sehr hohen Freizeitwert und wie jetzt mittlerweile auch viele Leute erfahren haben, in 2024 die Stadt mit den höchsten Booking-Werten. Also von daher, also die höchsten Hotelbuchungen in Deutschland haben in Essen stattgefunden und damit ist belegt, dass es hier einiges zu sehen gibt.
Wie die höchsten Werte, also gemessen an der Einwohnerzahl oder wie?
Die höchsten Hotelbuchungen in Deutschland hat Essen letztes Jahr erreicht.
Okay, ja, wieder was dazugelernt. Ja. Ja, ich muss mal bei euch vorbeikommen. Vielleicht ja mal mit dem Fahrrad, wenn der David seine nächste Aktion macht, irgendwo im April, Mai. Müssen wir mal schauen. Aber um David geht's ja heute gar nicht. Geht's häufig genug hier. Den schneiden wir jetzt mal hier weg. Sonst ist das auch für den Godfather of Sales ein bisschen schwierig für sein Ego. Aber sprechen wir über dich, lieber Marc. Erzähl doch mal ganz kurz, oder was heißt ganz kurz? Wir haben ja eine ganze Menge Zeit heute. Erstmal, was machst du denn? Wer bist du? Außer, dass du jetzt aus Essen kommst.
Ja, also ich bin Marc von Eicken, bin 53 Jahre alt, bin 71er Jahrgang und komme aus einer Möbelfamilie. Also wie meine Mutter damals immer sagte, du hast gar keine Chance, was anderes zu machen. Klar kannst du dich bemühen, aber ist es sinnlos. Das hat damit zu tun, dass mein Großvater nach dem Krieg in eine, wie das hier so üblich war, in eine Tauschwirtschaft eingestiegen ist. Eier gegen Butter, Butter gegen Mehl, Mehl gegen Zigaretten und siehe da. Und irgendwann waren auch mal Möbel dabei. Und tatsächlich hat er für sich, weil er auch Tischler war, aber kein guter, festgestellt, dass das Möbelgut eine sehr hohe Tauschrate gehabt hat. Und so hat er sich dann schon sehr, sehr früh, also noch vor den 50er, vor Beginn der 50er, Tischler gesucht und hat dort Stühle und Tische produzieren lassen und hat die dann draußen getauscht und dann aber auch angefangen irgendwie zu verkaufen. Okay. Und das ist ein rasant wachsendes Geschäft gewesen. Jetzt überspringe ich vielleicht mal ein Jahrzehnt. Aber es waren dann Anfang der 60er waren es 100 Möbelvertretungen mit 15 Außendienstmitarbeitern, ja, und eigenem Lager hier in Hafen, im Hafen von Essen und ein ziemlich florierendes Geschäft. Und das hat's so in Deutschland hat's nur 2-3 Mal gegeben. Da gibt's noch eine zweite und eine dritte Kollektion, die das ähnlich gemacht haben. Aber mein Großvater war damals einer der größten Handelsvertreter, die es hier in Deutschland gegeben hat.
Wow, das heißt 100 Lieferanten, die quasi in dem Portfolio waren und 15 Leute im Außendienst, 60er Jahre im Außendienst. Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das muss man sich so vorstellen, dass das da natürlich das Berufsbild des Außendienstlers noch ein bisschen was anderes war. Mein Großvater ist im Grunde genommen teilweise vorweg, hat die Hauptarbeit damals gemacht, hat die Honneurs gemacht, aber man muss sich das wirklich vorstellen. Damals schon vorgefahren mit dem Chauffeur. Es gibt einige große Lieferanten auch hier in der Nähe. Das sind immer die Geschichten, die ich so noch in meinem Ohr habe aus der Vergangenheit, wo dann wirklich die Geschäfte noch klein waren, ich sag mal 10-Mann-Betriebe und dann wurden dann das Personal wurde vorne aufgestellt und dann kam der Handelsvertreter vorgefahren. Das war so war die Zeit damals und dann hatte der auf einem Pappkarton hatte der Einheiten Strichlisten gemacht und wie viele Einheiten er von einem Schrank zur Verfügung und zu einem Schlafzimmer zur Verfügung hatte und dann wurde dann verhandelt, wie viel der Händler bekommt.
Okay.
Also da waren 20 Schlafzimmer, die waren natürlich alle standardisiert, die hatten auch alle nur eine Farbe, es war Eiche rustikal und dann sagte dann der Händler, ich würde dir 5 abnehmen und dann sagte er, ich habe aber nur 3 für dich vorgesehen, weil den anderen muss ich auch 3 geben und dann sagten die, komm, mach noch, ich habe das doch verkauft und gib mir noch 1 dazu und ja und so ist das damals gewesen und dann in den 60ern hat er sich, also Ende der 60er hat er sich weiter zurückgezogen, hat das Geschäft dann geführt, an dem Geschäft gebaut und gearbeitet und die Jungs sind eben draußen und haben diese Arbeit eben weitergeführt. Das ist dann in den 70ern hat sich das dann wieder normalisiert. Die Nachfrage war natürlich weiterhin sehr, sehr hoch und trotzdem aber hat es nicht mehr dieses Format gehabt. Aber diese Geschichten kenne ich noch, wo Möbel verteilt wurden und nicht gekauft.
Also erstmal wurden sie getauscht. Ja, das wusste ich vorher auch noch gar nicht.
Eine Tauschwirtschaft,
Dann irgendwo verteilt und das heißt ja ein ganz, also eigentlich komplett das umgedrehte Bild von dem, wie es eigentlich heute läuft.
Genau. Richtig. Es ist eine ganz krasse Vorstellung. Wissen auch ganz, ganz wenige, weil auch die Generationen natürlich gar nicht mehr da sind und viele diesen Zwischenschritt, diesen Schritt davor gar nicht mehr kennen. Vielleicht noch von ihren Eltern. Aber viele kennen diesen Schritt gar nicht. Der Handelsvertreter hatte damals noch eine ganz andere Position und hatte sehr, sehr viel Macht hat im Grunde genommen den Markt bedient.
Okay, ja, genau, danach hört es sich sehr an. Wahnsinn. Und dann kam nächste Generation dein Vater mit ins Spiel?
Genau, richtig. Also mein Großvater, das ist die mütterliche Seite gewesen. Mein Onkel hat den Vertrieb gemacht in der Firma. Mein Vater war damals Prokurist in der Firma und hat im Grunde genommen den Innendienst geleitet. Und dann ist es leider 1984 ab den 80ern zu einem starken Wandel gekommen. Die Möbel wurden immer mehr personalisiert. Die Programme wurden erweitert. Und mein Großvater hat im Grunde genommen störrisch und stoisch an dieser alten Tradition noch festgehalten und hat, wir haben selber aus Bulgarien und Rumänien damals Möbel importiert, also da war der Vorhang noch zu und mein Onkel ist immer rübergefahren, hat dann die Kontingente bestellt und das ist dann alles dann hier im Hafen eingelagert worden. Viele, viele Hersteller haben dort eingelagert, kam natürlich nochmal 7% Lagerzins obendrauf, also auch das wurde eingesteckt zu der Zeit und das hat aber dann immer mehr individuellen Charakter bekommen und man musste mehr leisten, man musste mehr ins Individuelle, man musste mehr in die Beratung herein und das hat mein Großvater verpasst und hat den Jungs, so sage ich immer dann, auch das Vertrauen nicht ausgesprochen. Ich weiß auch mal, dass mein Onkel und mein Großvater sich sehr über meinen Großvater aufgeregt haben und gesagt haben, der fährt das an die Wand und so ist es tatsächlich 84 auch dazu gekommen. Wow. große erste Insolvenz aufgeschlagen, alle völlig bedröppelt und wussten nicht, wo sie hinlaufen. Aber so sind wir ja nun mal in der Möbelbranche. Mein Vater hat dann die erste Handelsvertretung aufgemacht, als Einzelhandelsvertreter. Anfänglich noch sehr, sehr schwierig, aber nach einem Jahr lief es dann wirklich auch sehr, sehr gut für ihn und es ist gut weitergegangen. Wir haben gute Firmen gehabt. Mein Onkel hat sich dann selber als Vertriebsgesellschaft probiert. Er hat weiter Möbel gebaut, hat Komponenten eingekauft und hat das im Grunde genommen dann auch Reuter an den Markt gemacht, Wohnwände gebaut, Heilboards, Sideboards gekauft. Also ist so seinen eigenen Weg gegangen.
Ah, okay. Aber das heißt also von Generation 1 zu Generation 2, da gab es also diesen Wandel, den ist man halt irgendwo nicht mitgegangen, aus welchen Gründen auch immer. Das gibt's ja.
Ja.
Ist ja keine Seltenheit. Verschlafen. Ja, das eben verschlafen und das führte eben dazu, dass dieses florierende Geschäft über was Jahrzehnte irgendwie da war, dann doch, was war kein abruptes Ende, das war ja wahrscheinlich ein schleichender Prozess.
Das war ein schleichender Prozess, aber im Grunde genommen bin ich ja 71, man hat es ja rausgehört, war ich da 14 Jahre alt und man hatte mir im Grunde genommen, schon mit sehr, sehr frühen Jahren bin ich dann als kleiner Pimpf an der Hand meines Großvaters durch diese Hallen gelaufen und er hat immer gesagt, das wird dir mal dir gehören und du wirst hier der Möbelnachfolger, im Grunde hat er gesagt, du bist der kleine Prinz. Du wirst das mal alles hier bekommen und du wirst es weiterführen. Und das war natürlich in meinem Kopf eine schöne Vision. Und 84 ist man dann aufgewacht.
Gut, dann hat man es auch so mitgekriegt,
Aber nichtsdestotrotz, mein Vater hat ja seine Handelsvertretung weitergeführt und damals in den 80ern war ja es üblich, dass man LKWs zur Verfügung bekommen hat mit Fahrer, da waren Kollektionen drauf. Dann, ich weiß noch, dass mein Vater damals so den ersten 18-Meter-Auflieger von einer österreichischen Firma hatte, wo er dann die Kunden mit besucht hatten, wo Ware hinten drauf war, also Ausstellungsfahrzeuge. Und ich dann haben die mich morgens immer dann in der Zeit mit dem LKW zur Schule gefahren.
Mit dem LKW?
Ja. Das war eine ganz witzige Zeit. Und ich habe das alles noch sehr, sehr präsent vor meinen Augen. Und wieder war ich drin. Ich war wieder Teil. Und ich war immer mit dieser Möbelwelt beschäftigt. Mein Vater hat sehr, sehr stark nachts gearbeitet. Und hat immer dann auch zu mir so, hol mir mal die Akte, hol mir mal den Katalog, hol mir mal die Akte von dem Verband und von dem Kunden und rechne mal das zusammen. Also würde sagen, dass ich als 14, 15, 16-Jähriger jeden Kunden kannte in Deutschland, weil ich die auf einer Rechnung schon mal gesehen habe, auf einer Auftragsbestätigung. Ich kannte die Verbände, ich wusste, was eine Zahlungskondition war, was ein Bonus war. Das war ganz toll und ich fand's cool. Ich fand's
total cool, ja. Okay, also da war ziemlich früh ist der Weg dann schon in so eine Richtung gegangen.
Ja? Mein Vater hat das flankiert. Der hat, wie meine Mutter mal sagte, du hast keine Chance. es ist soweit ausgeufert, dass mein Vater, das weiß ich noch, mich mit 16 irgendwann mal aus der Schule genommen hat für 2 Tage. Das damals war das möglich. Man konnte da damals Zeiten anmelden, Sonderurlaube beantragen, und dann hat mein Vater mich mitgenommen. Am Wochenende vorher wurde eine schwarze Hose gekauft. Das wurde ein knallrotes Sakko wieder, wie man das so in den 80ern, Ende der 80er getragen hat. Ne, so Don Johnson-mäßig wurde man dann ausgestattet, eine Krawatte und so. Und dann hat er mich mit 16 tatsächlich auf die meine erste Kölner Messe mitgenommen. Hat mir eine Unterlage in die Hand gedrückt, hat mir das System auf dem Stand erklärt und hat gesagt, so, viel Vergnügen, Rocket.
Los geht's.
Dann habe ich da gestanden als 16-Jähriger.
Okay.
Das mag man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, aber das war eine irrsinnige Verantwortung, die mein Vater mir da übertragen hat. Aber er hatte Vertrauen.
Ja.
Und es ist dann tatsächlich genauso gekommen, wie es kommen musste. Ich habe 5, 10 Minuten dort gewartet. Und plötzlich stand der erste Kunde da, hat man nach meinem Vater gefragt, hat natürlich ungläubig an mir runtergeguckt. Und aber dann sagte er, ja, sei es drum, ich hoffe, Sie können schnell schreiben, weil ich habe wenig Zeit, und los geht's. Und dann habe ich ihm die Sachen erklärt, und am Ende des Rundgangs sagte er zu mir, okay, Koje 1, 2-mal, Koje 3, 3-mal, Koje 4, 1-mal, Koje 5, 1-mal, Koje. Und ich sag, okay, alles klar, wann soll das geliefert werden? Naja, jetzt sofort, im Juni nochmal und im Dezember nochmal, wie wir es immer machen. Und dann habe ich gesagt, und dann plötzlich waren die ersten 20.000 Euro D-Mark damals aufgeschrieben auf dem Blog. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, ich bin danach mit diesem Auftrag 3 Stände weiter völlig aufgeregt, und mein Vater hatte nur gesagt, ah, Junge, ich bin stolz auf dich.
Ist ja, geil.
Gut, weiter so.
Okay.
So
ist, und bist du danach nochmal zur Schule, oder war es der letzte Schultag?
Nee, es war tatsächlich ja mitten im Januar, und das ist ja Köln ist ja meistens immer 2., 3. Kalenderwoche, und es waren einfach nur 2 Tage, also danach war noch das Wochenende. Ich weiß, es waren 4 Tage, ich glaube, er hat mich Donnerstag, Freitag rausgenommen, okay, und habe dann bis Sonntag dann halt auf der Kölner Messe gestanden und habe so meine erste Messeluft geschnuppert, ja.
Super. Und wie ging es dann weiter damit? Also es war dann klar, dann gab es auch, von diesen Erlebnissen habe ich schon so viel mal gehört, gerade wenn der erste Verkauf vonstatten gegangen ist, dann merkt man ja natürlich irgendwie, das irgendwie begeistert mich irgendwie auch dabei. Aber dann mit 16 Jahren, wie war dann der weitere Verlauf?
Gut, ich habe halt mein Abitur gemacht, und merkte ich aber, ich glaube, das kann man an der Stelle ruhig locker sagen, so, mein Vater war ein Workaholic und in der Zeit vielleicht auch sehr, sehr angespannt, und es war mit ihm plötzlich, ich war natürlich auch jung, wollte mein eigenes Ding machen, wollte Ideen rausbringen, aber es hat einfach zwischen mir und meinem Vater nicht so wirklich funktioniert auf einmal. Also wir waren nicht gerade die harmonische Vater-Sohn-Beziehung. Und ich habe dann die Chance genutzt, im Grunde um einen vermeintlichen Plan der Zusammenarbeit. Ich bin dann ausgezogen. Ich bin nach Paderborn gezogen, in die große, weite Welt. Für mich, die war damals in Paderborn. und hab dort eine Lehre gemacht zum Industriekaufmann. Allerdings bei einem Hersteller.
Ja.
Aber mir war natürlich damals nur wichtig, 5 Tage in der Woche woanders zu sein, möglichst weit weg von meinem Vater, um Luft zu holen, um mich zu entwickeln. Es hat mir gut getan. Ich war auf mich alleine gestellt. Plötzlich konnte ich Ordnung. Ich wusste plötzlich, wie Ordnung funktioniert, weil es war ja keiner da, der es wegmachte.
Ja.
Und ich hatte doch sehr, sehr, sehr viel Wissen. Und es war dadurch, dass ich von weit weg kam, nach Paderborn, hatte ich auch eine tolle Lehre. Ich hatte Leute, die mich protegiert haben, die gesagt haben, immer, du hast zwar sowieso nichts zu tun, möchtest du vielleicht einen Schlag mehr arbeiten? Das war damals möglich. Heute müsste man sowas anmelden. Ja, aber ich habe mit 18 habe ich schon Kataloge zusammengestellt. Ich habe Marketingaufgaben übernommen. Ich weiß damals, eine Ausmusterung für den Hersteller bei einem großen, damals dem größten Einkaufsverband. Und ich habe mir dann was einfallen lassen. Wie präsentiere ich die Informationen? Und die Verkaufs- und Vertriebsmann war begeistert. Und gesagt, ja, Junge, super, das hast du gut gemacht. Und so habe ich dann abends nicht mehr alleine gegessen, sondern war bei Vertriebs- und Verkaufsleitung abends am Tisch. Die haben mich mitgenommen, Inhaber haben mich mitgenommen. So, und da habe ich wieder gedacht, das ist schon cool. Wer hat das? Ja. Wer hat das? Ja. Ne? Aber ich hatte auch Zeit. Das muss man auch dazu sagen. Ja, ich bin dann zurück, habe meinen Zivildienst ableisten müssen, aber hatte da im Grunde genommen trotzdem, mein Vater hatte so in seiner Einstellung noch nicht so wirklich was geändert. Ich auch noch nicht. Ich war auf Rebellionskurs und er auf ja, auf Direktionskurs, so will ich das mal sagen. Ja. Und hab dann im Grunde genommen für mich entschieden, dass ich lieber ein Betriebswirtschaftsstudium mache mit Ausrichtung Marketing und habe okay. das auch begonnen.
Ja.
Hab das dann im Grunde genommen bis zu den Vorklausuren auch alles fertig gemacht und hab dann allerdings ein bisschen Geldnot bekommen. So, okay. Und da habe ich ein halbes Marketingstudium in der Tasche gehabt und habe dann bei der Allianz angefangen und habe dort nochmal den Industriekaufmann gemacht.
Ah, okay.
Den Versicherungskaufmann.
Versicherungskaufmann, ja.
Ja, okay. Den Versicherungskaufmann. Ja. Und das hat mir sehr gut getan, weil ich glaube, eine Versicherung, die bringt jemandem bei, wie man Vertrieb macht. Vor allem, wenn es eine der großen, seriösen Versicherungen ja. ist. Also ich war ein Jahr weggesperrt in einem Zentrum, wo man mir ein Fachwissen beigebracht hat. Gesprächsführung beigebracht hat, ganz wichtig. Empathie beigebracht hat in einem Gespräch. In einem Raum, den man noch nie vorher gesehen hat, mit einer Person, die man noch nie vorher gesehen hat, seinen Blick schweifen zu lassen und irgendwo anzufangen. Ach, Sie sind auch Hundefan oder Sie reiten oder Sie mögen Urlaub auf Mallorca. Ja. Also es ist ja nicht schwer, aber das muss man sich auch erstmal beibringen und das war eine gute Zeit. Und
spannend.
Hab da auch viel gelernt, muss ich sagen. Hab das dann ein Jahr gemacht als Firmenkundenbetreuer, hab das sehr schlau angestellt, glaube ich, damals. Ich habe dann immer gedacht, work smart, not hard, das war immer so meine Maxime damals, und habe mich mit dem Steuerberater da zusammengetan und habe dann immer gesagt, gib du mir all deine Firmengründer und mein Versicherungsboss, war damals auch die größte Versicherungsagentur in Gesamtdeutschland. Der sagte dann immer, wieso hast du so viele Direktversicherungen? Wieso hast du so viele Krankenversicherungen? Wieso hast du so viele Lebensversicherungen?
Ja, clever, aber
du fauler Hund, hast nicht eine Unfall, nicht eine Haftpflicht, nicht eine, also irgendwas ist hier nicht richtig. Und dann habe ich ihm das erklärt und dann sagte er, ja, cool, aber auch wir müssen hier Quoten erfüllen. Sieh mal zu, dass du daran noch ein bisschen arbeitest. Ja. Okay. Ich habe dann irgendwann nach 5 Jahren tatsächlich mal wieder mit meinem Vater Kontakt gehabt, den ich in der Zwischenzeit 3 Jahre Studium, 2 Jahre arbeiten, mit meinem Vater keinen Kontakt gehabt.
Okay, wow.
Und wir haben uns dann natürlich zusammengerauft. Er hat mich sehr geschickt auf einen Vater-Sohn-Urlaub nach Mallorca eingeladen, Puerto Snus. Jeder kennt diesen Hafen, hat ja was mit sich und für sich. Und ja, nach etlichen Cocktails und ein bisschen daneben hat mein Vater dann ganz geschickt den Arm um mich gelegt und gesagt, was ist denn nun mit unserem Traum?
Ja.
Und ich kann mich da so dran erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Und habe dann gesagt, ja, unser Traum ist eigentlich eine coole Geschichte. Und dann, wollen wir es nicht nochmal probieren? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das machen wir. Hab gesagt, pass auf, aber du musst eins bedenken, 5 Jahre, ich erkläre dir, was passiert ist. Ich bin jetzt, ich habe einen anderen Fokus, ich bin mit Sicherheit groß geworden, ich habe mit Sicherheit auch eigene Ideen. Und der Deal lautet wie folgt, ich steige nicht bei dir in die Firma ein. Wir bauen eine komplett eigene Firma auf. Mhm. Gibt es heute noch, das ist die CME Möbelkollektion, Karl und Marc von Eicken, aus den ersten Anfangsbuchstaben. Und er sagte, okay, ich gründe das.
Oder
ihr wollt so. Meine 12.500 D-Mark und deine müssen dann halt kommen. Und dann hat er gesagt, wow, du bist echt anders. Und dann sage ich, du, ich will nichts von dir. Ich möchte nur nach vorne. Lass uns Zukunft, also nicht nach hinten schauen, nur nach vorne. Und das hat am Anfang ganz toll funktioniert, weil ich habe gelernt, mein Vater war ja nicht nur da, wo er da war, weil er ein schlechter Arbeiter war, sondern weil er erfolgreich war. Und er hat gesagt, hör doch einfach zu, was der Alte macht, wie er es macht und bringe deine eigenen Ideen rein. Ich habe zum Beispiel 1997 haben wir diese Agentur gegründet und von Anfang an ist mein Vater ja freitags nach wie vor um 12 Uhr in die Jagd gefahren. Also er war Jäger. Also den hatte man Freitag, Nachmittag und Samstag nicht auf dem Schirm. Und ich habe dann damals als einer der ersten gesagt, lass uns das draußen im Handel kundtun, dass wir zu erreichen sind. Es gibt jetzt Mobiltelefone. Ja. Lass uns Erreichbarkeit darstellen. Ich glaube, das ist ein Wandel, Service, Fragen. Und das kam unglaublich gut an. Noch heute, wenn ich Schulungen habe mit Verkäufern, sage ich, ihr könnt mich zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichen und dann kommt ein großes Gelächter und ich sage, stopp, einen Blick, in der ihr euch auch hier im Handel befindet.
Ja.
Und dann sagen die immer, okay, alles klar. Ich sage, ja, macht ja keinen Sinn, also von der Couch aus mich anrufen, dann ist ja kein Kundengespräch. Aber jeder Kunde, mit dem ihr eine Frage durchdiskutieren müsst, ruft mich an, fragt mich, gar kein Problem. Und das funktioniert bis heute.
Okay.
Also, und mein Vater fand das damals ganz gut und so hat sich das aufgebaut und natürlich nach ein paar Jahren mein Vater ist 2012 gestorben, urplötzlich sehr schnell, noch ein halbes Jahr vorher hat er irgendwann mal am Mittwochs das Büro verlassen und gesagt, wo gehst du hin? Sag ich, du, jetzt ist eigentlich gerade eben das passiert, was ich mir immer erwünscht habe. Mein größter Kunde, mit dem ich am längsten arbeite, hat gerade angerufen, weil er dich sprechen möchte.
Ja, okay, ja,
super. Dann sagt er, damit ist mein Job getan. Dann. Feel free, ruf mich an, wenn du was brauchst, ich bin weg.
Okay.
Und das habe ich dann an meinem Vater sehr geschätzt, weil er im Grunde genommen auch genau das anders gemacht hat, wie er es eigentlich all die Jahre zuvor gemacht hat. Er hat losgelassen, er hat plötzlich das erreicht, er hat mir vertraut. Er hatte plötzlich seinen Nachfolger aufgebaut und war da ganz glücklich mit. Und das ist eine tolle Geschichte gewesen.
Toll.
Natürlich haben wir Auf und Abs gehabt, wir haben auch Insolvenzen hingenommen, wir haben Umstellungen von freien Mitarbeitern auf Werksmitarbeiter gehabt, aber es ging irgendwie weiter. Der Markt war ja vorhanden.
Ja, ja.
Der Markt kannte nur eine Richtung. Wenn man jemanden verloren hat, das tat weh.
Ja.
Ja, aber man musste nur einen guten Namen haben, man musste sich nur umschauen und da kam dann etwas. Und ob das jetzt dann ein ganz gleichwertiger Ersatz war oder ob es etwas war, was man aufbauen musste, aber man hat Vertrauen gehabt, man hat es geschafft und man hatte eigentlich doch sehr, sehr viel Spaß und Freude, seine Arbeit zu machen.
Sehr stark. Und habt ihr beiden, wart ihr dann zu zweit oder gab es noch mehr Mitarbeiter? Wie sah das Konstrukt aus?
Wir waren damals, oder die längste Zeit waren wir zu zweit. Wir haben zum Glück im Jahr 2012 dann noch eine Vertriebsmitarbeiterin aufgebaut, die wirklich sich außerordentlich gut gemacht hat. Zu meinem Glück, weil sie sehr tief in der Materie gesteckt hat, weil es wirklich die beste Assistenz war, die ich jemals gesehen habe. Sie hat sich also so mit ihrem Job identifiziert und es war sehr, sehr tief drin. Ich konnte sie mit zum Messen nehmen. Sie war sehr tief in der Kollektion. Das hat sie unheimlich gut gemacht. Und als mein Vater dann im 2012 urplötzlich verstorben ist, war dann die Lücke nicht ganz so hart, die ich da auffangen musste, muss ich ganz klar sagen. Sicherlich war plötzlich sehr, sehr viel mehr Arbeit. Ist auch, wie wir gerade vorhin besprochen haben, dann im Januar in meinen Burnout ausgebrochen, weil ich war halt tagsüber die ganze Zeit in der Firma, musste alles auffangen. Mein Vater lag krank im Bett für 4 Monate. Man ist dann um 10 Uhr abends nach Hause gekommen, hat einen gebrochenen Menschen gesehen, der sehr stark verfallen war. Dann kommt man dann abends um 23 Uhr nach Hause, hatte junge Kinder, hatte eine Frau und man hat im Grunde genommen immer nur das Gefühl gehabt, ich muss funktionieren, aber ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Und dann, wie gesagt, ist diese Krankheit bei mir ausgebrochen, dieser Burnout. Bin aber dann sehr schnell auf die Spur gekommen. Mein Vater ist dann zwischendurch, wie gesagt, verstorben. Aber es ging weiter und die Firmen hatten mir das Vertrauen ausgesprochen. Ich habe dann weitergemacht und beruflich kam danach eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, fast die beste Zeit meines Lebens, beruflich.
Okay.
Ja. Ich hatte natürlich plötzlich einen unglaublichen Income. Ich konnte unheimlich viel steuern. Wir waren sehr, sehr erfolgreich. Die Firmen liefen und es war eine gute Zeit, muss ich sagen. Mein Vater hatte mir immer wieder belegt, dass tatsächlich auch in seinen Jahren, in den tiefsten Krisen, dass immer dann wieder Jahre kamen, wo es plötzlich explosionsartig besser wurde. Deswegen ist auch mein Vertrauen immer daran, dass es immer irgendwie weitergehen wird.
Ja, okay. So, und das waren jetzt dann so die letzten 10 Jahre. Aber auch da ist ja unheimlich auch viel passiert. Du bist ja auch jemand, der sich selbst weiterentwickelt. Du hast auch schon unheimlich viel auch gemacht an Weiterentwicklung, Weiterbildung im Bereich Social Media. Lass uns da doch mal ein bisschen eintauchen. Wie tickt der Marc so und was macht er denn so eigentlich?
Also meine Maxime ist immer, dass ich mich, wenn ich mich für Dinge interessiere oder wenn ich meine, ich sollte sie können oder ich sollte zumindest darüber reden können. Ich habe, das haben wir vorhin ganz vergessen zu sagen, ich habe dieses Studium übrigens dann auch zu Ende gebracht. Habe das dann auf auf eine Fachhochschule, bei einer Fachhochschule zu Ende gemacht, bin dann samstags und in der Woche studieren gegangen, habe das dann zu Ende gemacht, also habe dann Marketing damit zu Ende studiert, habe dann den NLP Practitioner gemacht, weil ich bin zu einem Psychologen gegangen und der sagte, du kannst dich jetzt ein halbes Jahr bei mir auf die Couch setzen und da ganz, ganz viel Geld für bezahlen, du kannst aber auch hier in dieses Institut gehen und das gleiche Geld bezahlen und bist danach ausgebildeter Practitioner und, okay. Und ich glaube mir, das ist das gleiche Ergebnis. Und dann habe ich dann diesen Weg gewählt, also ein halbes Jahr dann diese Ausbildung zum NLP Practitioner gemacht. Dann kam irgendwann Social Media auf, eine Sache, die ich, wo dann ähnlich wie heute KI alle drüber reden, keiner wusste, wie es geht. Ja. Dann bin ich einfach so getaktet, dass ich sage, ruf die IHK an, such dir den Kurs raus, beleg einfach den Kurs, zack. Halbes Jahr später war man Social Media Manager und hatte zumindest, ich arbeite zwar nicht damit, aber man konnte zumindest es beurteilen. Man konnte sagen, was ist ein Mediaplan? Wie geht man an die Sache heran? Kann man sowas überhaupt nebenbei machen? Nein, kann man nicht. Das ist eine hochprofessionelle Anstellung. Aber es hilft halt immer, tieferes Wissen zu haben. Ja. Und so ist es, kommt es eigentlich immer. Und ich habe dann vor vielen, vielen Jahren dann ein Angebot bekommen, urplötzlich, ich war im Urlaub, ein Lieferant von mir rief mich an meinem vorletzten Urlaubstag und sagte mir, du wirst es nicht glauben, aber unser Vertriebsleiter hat gerade gekündigt und es ist einer der größten deutschen Schlafzimmerhersteller, die wir haben, sehr, sehr erfolgreich. Der sagte dann zu mir, ich brauche Hilfe. Ich bin in allem gut, aber ich bin nicht gut in Präsentationen. Ich kann nicht präsentieren. Und dann habe ich meine Frau in die Augen geguckt und sie schüttelte nur mit dem Kopf und sagte, heißt das jetzt, dass wir jetzt den Urlaub abbrechen? Ich sag,
sind doch nur noch zwei Tage.
Ja, genau. Sind doch nur noch zwei Tage und
war doch auch schön bislang.
Ja,
war super.
Ja, genau. Und meine Frau sagte dann, hey, du bist ein Typ. Gut, wir machen das.
Man soll gehen, wenn es am schönsten ist.
Ja, genau. Und es war wirklich am schönsten. Und dann, zack, drei Wochen später war ich plötzlich, ich nenne das immer ganz gerne Interims-Vertriebsleiter. Wir hatten, die Modelle waren halb fertig, es ging noch um Messevorbereitung, aber das habe ich dann, obwohl dann irgendwann mal auch ein wirklich richtiger Vertriebsleiter, ein dauerhafter Vertriebsleiter da war, war ich trotzdem nie, ich durfte nie von Bord gehen. Ich war immer jemand, der gefragt wurde, ich war immer in der Modellentwicklung und plötzlich war ich nicht nur Handelsvertreter, ich war Modellentwickler, ich war ja interimsmäßig an der Seite des Vertriebsleiters. Ich war in allen Gesprächen dabei. Ich tauchte plötzlich bei den Verbandsgesprächen mit auf, bei den Verbandsverhandlungen. Präsentationen waren immer mein Ding. Nicht, manchmal war der Vertriebsleiter bei dem wichtigen Verband, ich bei dem kleineren, also so will ich das mal, nicht unwichtig, sondern kleineren Verband. Und so hat sich wieder eine Entwicklungskurve bei mir entwickelt, wo ich gedacht habe, Donnerwetter, das ist ja hochinteressant. Dadurch ist mein ganzes Verständnis mittlerweile auch für Lieferanten ein ganz anderes, als es noch davor der Fall war. Ich beschäftige mich heutzutage in allen Dingen immer wieder mit Personalkennziffern, mit Produktionskennziffern, mit Umschlagshäufigkeiten, ich stelle vielleicht manchmal auch bescheuerte Fragen, die teilweise selbst der Inhaber sagt, was willst du denn damit? Was willst du denn damit? Warum stellst du denn jetzt die Frage? Aber ich versuche mich da einzuarbeiten und das macht Spaß und ich glaube einfach, dass das auch die Herausforderung war, als Handelsvertreter an einer Entwicklung teilzunehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch die Message, die ich hier ganz klar sagen will. Vertrieb ist auch in einem Wandel der Zeit unterlegen und man muss sich weiterentwickeln. Die Zeiten, in denen man stupide seine Kunden anfährt und sagt, man hat mit Reklamationen nichts zu tun, man leitet sie nur weiter. Ich habe da mittlerweile so viele Ansprüche mehr an mich, wo ich sage, ihr müsst in der Lage sein, eine Reklamation zu verteidigen, ihr müsst sie bestimmen, ihr müsst auch in ein Jahresgespräch mit einem Qualitätsmanager reingehen können und dem sagen können, also ich kann dir das Gleiche erzählen, was mein Betriebsleiter dir erzählt. Zählweisen, wie zählt ihr, wie ist es, wo findet das statt? Beim Kunden sind es Kleinteile, sind es Beschädigungen, sind es Austauschteile, in welcher Zeit haben wir ausgetauscht? All diese Dinge, den Anspruch habe ich mittlerweile. Und wenn du das nicht tust, bist du, das klingt zwar jetzt hart, aber bist du in meinen Augen ein etwas weniger wertvoller Vertriebspartner für deinen Hersteller. Das ist der Anspruch, den die Zeit mittlerweile mit sich bringt. Man muss es erklären können.
Aber ist das nicht dann auch genau der Mehrwert, den ich eben bringen muss, eben auch als Handelspartner, als Handelsvertreter, gegenüber einem, dem angestellten Reisenden, der irgendwie da ist? Aber ich muss ja irgendwie mehr mit an den Tisch bringen, damit ich mit ihm zusammenarbeite.
Weißt du, ganz ehrlich, auch das ist eine Einstellung, die ich mittlerweile mitgebracht habe, weil es gibt sensationell gute Festangestellte, die einen mega Job machen. Ja. Also mit Sicherheit mindestens genauso gut, genauso gut wie ein wirklich guter Handelsvertreter. Der Handelsvertreter hat einen klitzekleinen Vorteil, er hat mehr Firmen in der Tasche und dadurch ist sein Informationsnetz etwas breiter gestaltet. Das heißt aber nicht, dass auch der Festangestellte dieses Netz nicht auch sich aufbauen kann. Sollte er auch. Aber der Anspruch muss ja sein, genau die gleiche Arbeit leisten zu können wie ein Festangestellter. Ich muss genauso viel Kennziffern aus dem Betrieb haben wie der Festangestellte. Also auch wir müssen uns strecken gegenüber einem Festangestellten. Es gibt für mich gute und schlechte Vertriebler. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen will. Ob das macht sich nicht an Festanstellung oder an freier Anstellung aus, ganz und gar nicht.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Wobei das natürlich ja schon wirklich auch ein Grad der Tiefe ist, wo du reingehst. Ja. Das ist dann ja auch schon gar nicht mehr vorstellen, wenn du mit dem Inhaber sprichst, das ist ja mehr dann unternehmermäßig auf Augenhöhe auch
verlagert. Genau. Das ist der Anspruch.
So soll es ja irgendwie sein.
Ja. Ja. Genau. Also genau das ist mein Anspruch, dem Unternehmer vielleicht auch als Gesprächspartner ein klein wenig Mehrwert leisten zu können. Ja. Nicht nur aus der Brille des Festangestellten, sondern weil die sagen, ich mache mal ein Beispiel, die sagen, du musst dieses und jenes Produkt, das brauchen wir am Markt. Da wäre meine Antwort, okay, ich verstehe die Hinterfragung, ich verstehe den Wunsch. Können wir mal kurz ein adäquates oder ein ähnliches Produkt, wie hoch ist die Umschlagshäufigkeit von diesem Produkt in unserem Portfolio? Und dann kommen plötzlich Zahlen raus und dann sagt einer plötzlich, das ist ein Randprodukt. Dann wäre aber trotzdem die nächste Frage, ist es aber vielleicht der Einstieg zu dem danach verkauften Produkt? Also ich gebe ein gutes Beispiel, der größte Online-Versender hier in Deutschland, der sitzt oben in Hamburg, wir kennen ihn. Und der hat zum Beispiel Sticks, die er sehr, sehr stark, die er nicht stark verkauft. Aber das ist die Customer Journey. Er weiß, dass über den Stick der Computer verkauft wird. Und das ist nachhaltig, das ist nachweisbar. Also von daher, diese Fragen hinterstelle ich einfach. Stelle ich. Und das muss ich wissen. Ist die Farbe der Einstieg? Ist das Produkt der Einstieg? Ist das Add-on der Einstieg? Und diese Gespräche, glaube ich, die müssen wir heutzutage führen. Das ist wichtig. Ja. Weil ich habe nichts davon als Außendienstler, als Vertriebler, wenn mein Hersteller sich immer mehr ausbreitet, der Baum immer mehr auseinandergeht und er in Variantenvielfalt ersäuft.
Ja, okay, das verstehe ich. Ja, das ist spannend. Thema Ersaufen, vielleicht nicht so jetzt gemeint, aber sprechen wir mal ein bisschen über die Marktsituation, wie sie sich auch gerade darstellt, auch für dich, weil da gab es halt eben auch schon mal bessere Zeiten. Ja. Wir sind halt, ist halt schwierig, aber wie ist es genau auch in deinem Segment? Du bist ja nicht im absoluten High-End-Bereich unterwegs, sondern wie sieht's denn damit aus?
Also momentan haben wir mit Sicherheit in Deutschland das wissen wir ja, die stärkste Insolvenzwelle. Ich weiß nicht, seit Menschengedenken vielleicht nicht, aber ich glaube, in diesem Jahr 1000 ist es, glaube ich, die größte Insolvenzwelle. Und ich weiß aus ganz, ganz vielen Gesprächen, dass auch 25 noch etwas folgen wird. Unschöne Daten. Es ist auch ganz sicher, dass viele dieser Insolvenzen aufgehoben wurden durch die Corona-Welle. Ja. Wir sind damals also 2021 zum Glück auf die Welle gekommen, aber jetzt sind wir im Grunde genommen vor der Welle und kriegen den Aufschlag voll mit. Viele, viele Preissteigerungen, die Endkunde nicht mehr mitgeht. Eine hohe Kaufzurückhaltung im Konsumgüterbereich, in allen Konsumgüterbereichen. Produkte haben mittlerweile eine Preisliga erreicht, die wo das nicht mehr der Kopf, sondern der Bauch dem Kunden sagt, lass es einfach und dann muss man eins sagen, das habe ich in der letzten Messe vielleicht nicht zur Freude aller kundgetan. Was ist denn passiert? Wir haben einen unglaublichen Personalmangel in Deutschland mittlerweile. Wir haben eine Preis-Lohnspirale, die ist unfassbar. Und im Grunde muss ich sagen, nicht nur in der Möbelbranche haben wir in der Journey von dem Eintritt des Kunden in ein Verkaufsgespräch bis hin zur Auslieferung haben wir überall Störungen. Also das heißt, die Fachberatung ist schlechter geworden, weil weniger Personal. Das Angebot hat sich eigentlich immer mehr uniformiert. Die Variantenvielfalt hat sich gar nicht, findet gar nicht mehr statt. In den Werken passiert auch viel durch mangelndes Personal, durch Lücken. Wir haben Mangel in der Auslieferung. Die Speditionen ächzen unter Personalmangel. Annahme, Auslieferung. Das letzte, was der Kunde sieht, ist ja der Auslieferung oder der Auslieferungsfahrer, der Monteur. Das ist eine Kette, die gerade sehr, sehr schwach aufgestellt ist. Und ich kann verstehen, dass wenn ein Kunde dann eine Zurückhaltung übt, ja. Er bestellt etwas, bekommt aber nur 90% in manchen Fällen. Das muss uns wieder bewusst werden. Nicht umsonst haben wir gerade diese Insolvenzwelle, weil einfach weniger nachgefragt wird. Ich glaube auch, dass gerade wir natürlich, also mal gerade meine Generation, da sehr, sehr stark mit zu kämpfen hat, weil wir genau im Change sind. Wir gehen die Leiter gerade runter, wir sind unten auf der Basis angekommen, aber die Leiter ist noch nicht da, auf der wir auf der anderen Seite wieder hochklettern wollen. Ich vertraue total auf die junge Generation, tue ich wirklich, bin da ganz fest überzeugt, dass sie ihre Welt bauen, wie sie sie brauchen und auch werden und auch erfolgreich bauen werden. Aber wir gerade, also in meinem Alter zwischen, sag mal, Ü40 bis 65, die erleben gerade einen Wechsel, mit dem sie sehr schwer umgehen können. Und wir müssen uns jetzt echt umstellen. Wir müssen auf eine neue Situation umstellen. Ich selber habe Ende 23 so die ersten Schläge richtig mitbekommen. Mein Hauptlieferant, der 60% meiner Einnahmen ausgemacht hat, hat mich im November angerufen. Ich war gerade bei einem meiner großen Kunden und er sagte nur, setz dich mal bitte. Ich sag, wie setzen? Ja, setz dich einfach mal. Und dann sagte der, du, ich muss dir das ganz klar sagen, wir liquidieren. Und da habe ich gesagt, wie liquidieren? Wir haben Aufträge, es geht uns gut, aber wir kriegen zum wiederholten Mal die Preiserhöhung nicht durch. Es wird uns verweigert. Wir brauchen das aber, weil wir haben nächstes Jahr, du weißt, in allen
Kosten,
Speditionen, Kosten, das sind ja Dinge, die jetzt schon angekündigt sind und das kriegen wir nicht. Und bevor meine Inhaber jetzt noch einmal, wie haben sie damals gesagt, ein Mehrfamilienhaus in die Firma stecken, lassen Sie es einfach. Und dann habe ich das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mitgekriegt habe, nicht, dass man insolvent geht, sondern dass man einfach abschließt. Man ist bereit, vier Generationen Erfolg abzuschließen. Donnerwetter.
Wahnsinn.
So, und das habe ich zwar verarbeitet, aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch, ich habe das noch nicht glatt gezogen. In meinem Kopf auch nicht. Ja. So, und dass diese Gefahr schwebt halt immer noch. Und wenn man so über die Messen geht und man sich mit dem einen oder anderen unterhält, die sagen auch, ob das jetzt Handelsseite ist, habe ich noch Lust? Muss ich mir das antun? Ich habe so und so viel Mieteinnahmen. Was soll ich mich da jetzt mit 3%, ich sage jetzt mal ganz irgendeine Zahl, 3% Rendite rumschlagen, wenn ich in meinen Miethäusern das Gleiche bekomme für eine Verwaltungstätigkeit? Warum soll ich 120 Leute beschäftigen für dieses Return on Invest? Ich kann das verstehen. Aber nichtsdestotrotz, es muss ja weitergehen. Irgendwas muss ja weitergehen. Das ist ja ganz wichtig. Und und das ist so gerade der Prozess, in dem wir uns befinden. Du hast mich gerade vorhin gefragt, wie geht's mir? Ich bin, mir geht's gut. Ich habe ganz klar für 25 eine andere Herangehensweise mir auf die Fahne geschrieben. Ich habe gesagt, ich möchte bitte wieder in den Erfolg der kleinen Schritte kommen. Also das heißt, ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß aber auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn man die Trauben oder wenn die sehr hoch hängen. Und habe mir gesagt, du musst das runterschneiden, musst dir jeden Tag kleine Erfolge setzen. So bist du weiterhin auf einer Erfolgswelle. Ich habe mir für 2025 das Thema KI ganz groß auf die Fahne geschrieben. Da spielst du ja auch ein ganz großes Thema mit. Freue ich mich auch schon auf diesen Lehrgang, den wir da machen, weil ich es einfach wissen möchte, lernen möchte. Ich möchte wieder ins To-Do kommen. Und und das Gespräch mit dem ein oder anderen Kollegen, die mir dann auch gesagt haben, du suchst jetzt adäquaten Ersatz, du möchtest deine Vertretung umgestalten. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du da, dass vielleicht der Markt gar nicht weiß, was du tust? Ich habe nämlich vor 6 oder 7 Jahren auch noch einen weiteren Change hier gemacht.
Ja.
Ich habe eine eigene Produktionsfirma.
Wollte ich sagen, du produzierst ja auch selbst was.
Richtig, ja, genau. Ich produziere Couchtische für das wohl bekannteste deutsche Möbelbrand, was wir haben. Also die Couchtische kommen da zum Teil von aus meiner Feder ein. Ein Riesentraum, den ich damals vor 7 Jahren gelebt habe, eigene Dinge zu machen. Das war eine tolle Erfolgsgeschichte. Momentan nicht so erfolgreich, weil ich eben jetzt wieder nicht nur Handelsvertreter, sondern auch Vertriebler bin, selber produzieren muss, selber einkaufen muss und bin also genau auch in diesem Change-Prozess ganz klar verbunden. Aber es muss weitergehen, es soll weitergehen und jetzt müssen wir uns halt darauf konzentrieren, kleine Schritte und kleine erfolgreiche Schritte zu machen. Das ist das Wichtigste.
Aber das hört sich ja absolut nach der richtigen Herangehensweise an und nach der richtigen Strategie. Wie gesagt, small steps zu machen. Ich höre das ja auch immer wieder so, wenn Leute auf mich oder auf uns zukommen, auch bei uns im Softwarebereich. Ja, wir müssen uns digitalisieren. Ja, was heißt das denn konkret?
Genau.
Und fangen wir mit ganz kleinen Schritten einfach mal eben an. Es wird ja nicht von heute auf morgen alles irgendwie sofort möglich sein und alles irgendwie gehen, sondern aber schrittweise vorzugehen, genau diese kleinen Erfolgserlebnisse auch zu haben. Weil ich glaube, das ist ja total wichtig, auch wenn man ja gerade sehr auf sich alleine auch gestellt ist. Da ist jetzt kein großes Team jetzt im Hintergrund, wo man sich mal irgendwie mit pusht oder so, sondern ich brauche ja irgendwas, an dem ich mich auch selbst irgendwie immer wieder motivieren kann. Ist das ja mit Sicherheit der richtige Weg. Und genau das eben so anzugehen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ich meine, das hat noch nie jemandem geholfen und habe ich hier auch noch nie gehört, weil das ist, glaube ich, überhaupt nicht, entspricht nicht dem Charakter eines Vertriebsmitarbeiters oder eines ambitionierten Unternehmers, das zu machen. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Auch das, was du da machst, auch aus der Historie erstmal heraus. Hut ab erstmal dafür. Also 2025 kann, glaube ich, kommen. Du bist seit ein paar Wochen bei uns auch in der Community, bei den Handelsvertreter Heroes. Wie ist das so angelaufen für dich?
Sehr, sehr gut. Ich bin ja über den lieben David dazugestoßen und muss sagen, ich nutze das mittlerweile eigentlich auch, um mein Mindsetting ganz stark zu verbessern. Ich glaube einfach, dass in den Gesprächen, das Interessante an deiner Plattform ist ja im Grunde genommen, dass wir eben alle aus verschiedenen Branchen kommen und dass jede Branche seine eigenen Herausforderungen hat. Aber was ich da herausfilter für mich ist, alle sind extrem motiviert, alle sind extrem flexibel, sind sehr, sehr stark mit dem, was sie tun, verbunden. Alle sind in Anführungsstrichen Solo-Kämpfer. Wir sind ja alle alleine unterwegs, ne? Und diese Kommunikation, hey, wie machst du das denn? Und ich habe hier ganz, ganz tolle Gespräche auch mit anderen Leuten schon gehabt, mit der lieben Meltem, habe ich mich sofort verknüpft, weil mich der Podcast von dir sehr, sehr stark mitgenommen hat, muss ich sagen. Das hat mir gut gefallen. Und da sind noch ganz, ganz viele andere, mit denen ich mich freue, mit denen mal mehr in Kontakt zu kommen. Und mich motiviert das sehr. Und es ist sehr hilfreich zu wissen, ich sag's mal so, woanders ist auch scheiße, aber jeder hat seine Lösung.
Sehr schön, sehr schön.
Vielleicht, und das ist das, was mich nach vorne zieht.
Vielleicht bringen wir das mal so auf den Header. Vielleicht ist das so der neue Slogan, der neue Claim für Handelsvertreter Heroes. Woanders ist auch scheiße, aber ja, gemeinsam ist dann eben dann doch besser. Lieber Marc, vielen, vielen Dank erstmal für die offenen, tollen Einsichten. Wow, da war echt sehr, sehr viel drin. Ich musste ein paar Mal hier so stocken bei dem, was du erzählt hast. Habe ich nicht so häufig hier. Deswegen ganz, ganz großes Dankeschön erstmal nach Essen. Sehr gerne. Tolle Story, auch über die Generation hinweg, aber gerade auch die Herausforderungen, die damit einhergehen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bin felsenfest davon überzeugt, dass das positiv auch in die Zukunft geht und werde das natürlich weiterverfolgen. Wir sind da eh in Kontakt. Vielen Dank,
lieber Marc. Und ich werde auf dem Camp werde ich mir sicher was zu berichten haben.
Sehr schön. Super. Lieber Marc, in Hamburg sagt man Tschüss. Grüße nach Essen. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, tschüss.